Ja, liebe Freunde hier in Freiburg und all die Gäste, die auch von weit her gekommen sind, ich bin gerne dieser Einladung gefolgt. Es ist nicht einfach, etwas über die Offenbarung zu sagen, was wirklich dann auch stichhaltig ist, aber es scheint mir wichtig zu sein und deswegen bin ich immer wieder auch fasziniert davon. Ich bin nicht ganz sicher, ob die Offenbarung so ganz unaktuell zurzeit ist für viele Menschen. Tatsächlich ist es so gewesen, dass die Offenbarung immer wieder Leute überhaupt nicht interessiert hat. Und dann kamen immer wieder Zeiten, wo auf einmal die Menschen den Eindruck hatten, die spricht vielleicht doch zu uns. Also jetzt gerade in diesen Zeiten mit Krieg und Kriegsgeschrei und mit Seuchen, mit Teuerung, mit, also das wird dann selbst in der Presse gelegentlich von den apokalyptischen Plagen gesprochen, denen wir gegenüberstehen. Da gibt es doch auch wieder Menschen, die fragen, haha, da stand doch mal was in der Bibel. Und das war oft so in der Geschichte. Es mag interessant sein, dass die Offenbarung von Anfang an umstritten war. Es war gar nicht sicher, ob sie wirklich in den Kanon aufgenommen würde. In der damaligen wachsenden Kirche im Römischen Reich waren vor allen Dingen die Verantwortlichen, die mehr im Osten des Reiches waren, wo man Griechisch gesprochen hat, eher skeptisch, das war ihnen alles zu bunt und zu schwierig. Während im Westen, wo man Lateinisch gesprochen hat, wo man dann auch tatsächlich deutlich von der beginnenden Völkerwanderung, von Kriegen betroffen war, man sehr viel interessierter war. Und die haben sich dann mit der Meinung durchgesetzt, das ist doch ein Buch, das wichtig ist, auch in dem Maßstab setzenden Schriften da zu sein. Und das hat sich eigentlich immer wieder gezeigt, dass Beispiel, das vielleicht jetzt aus unserer ganz aktuellen Zeit am wichtigsten ist. Ich denke, im 19. Jahrhundert zum Beispiel haben sich nur ganz wenige Spezialisten im Folge von Bengel oder so interessiert, wie das vielleicht doch was bedeuten könnte. Und dann kam der Erste Weltkrieg. Und auf einmal war die Offenbarung aktuell, weil hier einfach über die Welt eine Katastrophe hereingebracht, oder nicht die ganze Welt vielleicht, aber mindestens über Europa eine Katastrophe hereingebracht ist, wo man nicht damit gerechnet hat. Man hat gemeint, die Kirche wird immer größer und das Reich Gottes wird gebaut und dann geht alles halt. Und dann auf einmal dieser Einschnitt, ja, und da stand doch was in der Offenbarung darüber. Also, die Erschütterungen unseres Wohlfühlsystems durch solchen Kriege, Inflation und Erdbeben löst eben nun auch wieder viele Fragen aus. Hat das was mit den Endzeitschilderungen der Offenbarung zu tun? Andere fragen immer noch, ob das überhaupt ein christliches Buch ist, weil es natürlich da auch viel Gewalttätigkeit drin vorkommt. Wir können das heute Abend nicht alles im Einzelnen besprechen. Ich habe sowieso die Sorge, schütte euch mit zu viel mit Informationen, aber wir versuchen mal einen Durchblick zu finden. Ich habe deswegen auch Material beigegeben und dieses Material werden wir heute Abend nicht alles ausschöpfen können, sondern das ist dann auch vielleicht nochmal zum Zuhause drüber nachdenken, mal die Tabellen, die ihr da vielleicht schon bewundert habt, weiter zu studieren. Ich habe 10 Punkte, also das dauert ein bisschen. 10 Punkte, was wichtig ist für das Verstehen der Offenbarung heute. Das Erste, und das ist etwas vom Wichtigsten, die Offenbarung ist von ihrer äußeren Form her so etwas wie ein offener Brief. Die ganze Offenbarung ist ein Brief. Sie hat zwar eine Überschrift, die festhält, dass es in diesem Schreiben um die Offenbarung Jesu Christi geht, also nicht nur des Johannes, sondern Jesu Christi geht, die Aufdeckung, wörtlich die Apokalypse, wichtiger Sachverhalte der Gegenwart und der Zukunft durch Jesus Christus, die wiederum von Gott selbst initiiert und inspiriert ist. Aber dann beginnt das eigentliche Schreiben wie ein Brief des Apostel Paulus. Johannes an die sieben Gemeinden. Gnade und Friede sei mit euch. Könnt also auf dieser ersten Tabelle das schon ein bisschen nachverfolgen. Johannes an die sieben Gemeinden, Gnade und Friede. Also eine richtige Briefeinleitung. Und wenn wir gleich an den Schluss gehen, dann finden wir auch wieder einen richtigen Briefschluss. Ganz am Schluss heißt es, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. So enden die Paulusbriefe und so endet auch die Offenbarung des Johannes. Und menschlicher Verfasser ist ein Johannes, den man kennt, der keinen Titel für sich beansprucht und wir wissen nicht genau, welcher Johannes das ist. Gibt es bestimmte Auswahl, ist aber eigentlich gar nicht so wichtig, weil es geht nicht um ihn, sondern um das, was Jesus Christus den Gemeinden damals und vielleicht auch heute zu sagen hat. Und es ist eben ein offener Brief. Er geht an sieben Gemeinden, aber er soll offensichtlich auch von anderen gelesen werden. Und das ist natürlich schon der erste Hinweis. Es ist nicht eine Anweisung für eine ferne Zeit, wie in anderen Apokalypsen, etwa Daniel-Buch, wo etwa gesagt wird, diese Schrift soll bis zur letzten Zeit versiegelt werden. Also die muss man jetzt gerade gar nicht noch lesen, aber später, irgendwann, wird sie aktuell werden. In der Offenbarung heißt es am Schluss 22,10, versiegle es nicht. Also das soll gleich gelesen werden, weil es auch schon damals ganz wichtige Botschaft war. Das ist die erste wichtige Feststellung. Jetzt komme ich schon zum zweiten Punkt. Also ihr habt vielleicht die Chance, dass wir vor Mitternacht zu Ende sind. Also, der Betreff, warum geht es? Ich überschreibe es mal mit zwei Stichwörtern. Warnung und Ermutigung. Beides sind die Kernabsichten der Offenbarung. Worum soll es gehen? Am Anfang steht eine Berufungsvision, mit der der erhöhte Christus dem Seher den Auftrag gibt. Und jetzt kommt der Inhalt. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was danach geschehen soll. Also offensichtlich soll der Seher von den Visionen berichten, die seine Botschaft autorisieren. Aber er soll auch eine kritische Analyse des Ist-Zustandes bieten, vor allen Dingen durch die berühmten sieben Sendschreiben in Kapitel 2 und 3 an die sieben Gemeinden, aber auch dort, wo es um die Machtverhältnisse zwischen Himmel und Erde geht. Das ist ganz wichtig. Was ist? Nicht nur das, was wir hier sehen, sondern auch das, was bei Gott ist. Bildlich gesprochen im Himmel, geschieht. Aber wichtig ist dann auch der Blick in die Zukunft, was geschehen soll. Offen ist allerdings, ob das, was dann berichtet wird, so etwas wie ein Endzeitfahrplan ist, also wo man so Stufe um Stufe ablesen kann, oder eher eine Wesensschau davon, auf welche Auseinandersetzungen sich diese Welt und die Gemeinde Jesu gefasst machen müssen. Klar ist freilich auch, dass sich die Adressaten nicht auf eine Zuschauerhaltung zurückziehen können und dürfen, in der sie großes apokalyptisches Kino konsumieren dürfen. Das ist ja heute durchaus interessant, ja, das sind dann durchaus auch Filme, die was zum Nachdenken bieten, aber man bleibt letztlich doch Zuschauer. Das soll hier nicht der Fall sein, sondern sie müssen sehen, dass sie von diesem Geschehen in vielfacher Hinsicht betroffen sind. Das zeigen natürlich noch einmal diese sieben Sendschreiben, Kapitel 2 und 3. Und was dann ab Kapitel 4 und 5 folgt, ist typisch für die Botschaft der Offenbarung. Zunächst gibt ein Blick in den Himmel Einblick, wer eigentlich das Sagen hat. Das ist Kapitel 4 und 5, wie im Himmel, so auf Erden. Das nennt man die Thronsaalvision, die Vision dessen, was bei Gott geschieht. Das zeigt die wahren Machtverhältnisse auf das Ziel des Handelns Gottes. Und dann folgt mit der ersten siebener Reihe, der sieben Siegel Vision, ein erster Hinweis auf die Gefährdung der Menschheit. Und typischerweise ist wieder ein Blick in die himmlische Welt dazwischen geschaltet, die von der Bewahrung des Volkes Gottes aus Juden und Heiden spricht. Kapitel 7, ihr seht, die Bewahrung des Volkes Gottes. Ich habe das immer so als ein Kästchen gemacht. Das ist der Einblick in die andere Seite der Wirklichkeit. Darauf folgt ein zweiter Zyklus von 7 Visionen, die 7 Posaunen. Und auch in sie ist ein Abschnitt dazwischen geschaltet, der den bleibenden prophetischen Auftrag aufzeigt. Kapitel 10 und 11, der bleibende Auftrag des Propheten und die beiden letzten Zeugen. Ein relativ schwieriges Kapitel, aber es zeigt einfach den bleibenden prophetischen Auftrag. Und nach dieser Vision findet sich ein relativ großes Zwischenstück, in dem zunächst der Sturz des Satans geschildert wird, und damit klar gemacht wird, im Himmel bei Gott gibt es keinen Zwiespalt mehr. Also der Satan hat nichts mehr zu sagen bei Gott. Aber dafür wird die Auseinandersetzung auf der Erde und die Situation der Gemeinde sehr viel härter werden. Da kommt die himmlische Frau mit den Sternen, die dann aber auf die Erde kommt und verfolgt wird. Maria oder die Kirche oder Israel, gibt es verschiedene Deutungen, aber es geht alle in diese Richtung. Und das zeigt, dass die Situation der Gemeinde sehr viel härter werden wird. Aber auch hier der Ausblick auf die Erlösung und auch schon auf das Gericht in Kapitel 14. Wieder ein Kästchen, seht ihr, das Lied der Erlösten und der Ausblick auf das Gericht. Aber noch einmal wird in der Vision von den 7 Schalen die volle Wucht dessen, was sich an zerstörerischem Potenzial über einer Menschheit entfaltet, die dem wahren Gott die Anerkennung verweigert, gezeigt. Und darauf folgt dann die Schilderung, wie die widergöttliche Macht des Imperiums besiegt wird, Kapitel 17 und 18, und in einem zweiten Schritt, wie durch das Gericht hindurch die Gemeinde Gottes, aber auch die ganze Welt zu einer erneuerten Gottesgemeinschaft findet. Und jetzt nochmal auf das Ganze. Dreimal werden im Laufe der Geschichte Gott und das Lamm als entscheidende Akteure genannt. Wenn ihr in den Abschnitt reinschaut, Kapitel 4 und 5, da seht ihr unten in dem Kästchen Gott und das Lamm. Kapitel 5, würdig ist das Lamm. Wir werden gleich darauf nochmal zurückkommen. Und wenn ihr dann auf den Zwischenabschnitt in Kapitel 14 kommt, Lied der Erlösten, wieder seht ihr hier, Gott und das Lamm haben die Herrschaft. Und als Schluss, vor allen Dingen Kapitel 22, Gott und das Lamm werden bei der Gemeinde sein. Also, ein doppeltes Warnung vor Selbsttäuschung der Gemeinden und der Unterschätzung der kommenden Bedrohung. Warnung in den Sendschreiben, Unterschätzung der kommenden Bedrohung, das sind die Visionen, die da das sehr deutlich machen, dass das nicht einfach wird, aber zugleich Ermutigung und Vergewisserung, Gott ist im Regiment und was in Jesus Christus geschehen ist, das Lamm, das wird auch den Weg zum Ende und zum Ziel bestimmen. Das ist die große Linie der Offenbarung. Aber nun will ich einen kurzen Exkurs machen und die Frage, ja, und wie interpretieren wir nun diese Schrift? Und da habt ihr auf der Rückseite dieses ersten Blattes eine Zusammenstellung der Interpretationsmodelle für die Offenbarung des Johannes. Das ist jetzt mehr fürs Selbststudium zu Hause, ja, nicht unbedingt heute Abend, aber vielleicht am Samstag, wenn ihr Zeit habt. Aber ich will das ganz kurz anreißen. Es gibt, ich habe hier 5 Deutungen herausgestellt, könnte man auch noch anders entfalten. Die beliebteste war lange Zeit die welt- und kirchengeschichtliche Deutung. Also, dass man sagt, die Offenbarung sagt in verschlüsselter Form die Geschichte der Welt und der Kirche von der Zeit des Johannes bis zum Ende voraus. Schlüssel für die Auslegung ist meist die Gleichsetzung des Tieres mit den 10 Hörnern und den 7 Köpfen mit dem römischen Reich und seinen Nachfolgestaaten. Man hat also versucht, die verschiedenen Reiche zu zählen, und da kamen dann bestimmte Deutungen zusammen, auch dann fürs Ende. Also das hat man immer wieder versucht, aber man ist eigentlich daran gescheitert. Es geht nicht richtig auf. Und deswegen sehr viel beliebter ist die zweite Modell, die endgeschichtliche Auslegung. Und die hat zwei verschiedene Varianten. Die endgeschichtliche Auslegung im engeren Sinn, die sagt, die Offenbarung sagt in verschlüsselter Form die Endereignisse ab einem bestimmten Zeitpunkt voraus. Also wenn die Endzeit dann wirklich beginnt. Und dieser Zeitpunkt, der muss durch Entschlüsselung des Codes, zum Beispiel Zahl 666, auf wen mag die gehen, herausgefunden werden. Sie war schon im Mittelalter beliebt und hat seit den Weltkriegen in konservativen Kreisen viel Zustimmung erhalten, aber sie hat den Nachteil, sie muss immer wieder korrigiert werden. Also manche haben vielleicht das auch schon gelegentlich verfolgt. Das sind ernstzunehmende Schriftforscher, die solche Dinge versuchen, aber meistens scheitern sie doch. Also ich erinnere mich noch, als die Europäische Union noch etwas kleiner war, 9 Mitglieder hatte, da hieß es, und man hat gesagt, das ist die Nachfolge des Römischen Reichs, ja, nicht ganz falsch, wenn es 10. Mitglied ist, dann ist das eben dieses Imperium. Aber es gab nie 10 Mitglieder, sondern die sind gleich auf 12 gesprungen. Hat also sich nicht bewährt. Aber diese endgeschichtliche Auslegung hat durchaus auch Berechtigung, vor allen Dingen, wenn sie im weiteren Sinne gesehen wird. Die Zukunft der ganzen Welt wird in der Perspektive christlicher Vollendungshoffnung aufgezeigt. Für die christliche Gemeinde liegt darin sowohl die Warnung vor höchster Gefährdung als auch die Gewissheit letzter Bewahrung. Und diese Form ist die Grundlage der meisten heutigen Auslegungen der Offenbarung. Also dass man nicht versucht, jetzt zu identifizieren, was ist jetzt in Kapitel 7 gemeint und was ist in Kapitel und wo sind wir da, sondern dass man sagt, das sind Wesensmerkmale von Gefahren, die auf uns zukommen und auf die wir uns gefasst machen müssen, dass sie dann auch einmal wirklich mit großer Macht hereinbrechen, und die sollen die Gemeinde wachsam machen und bereit machen, auch in schwierigen Zeiten durchzufinden. Es gibt noch als gewisse Variante die zeitgeschichtliche Auslegung. Auch hier gibt es eine im engeren Sinne. Manche meinen, das ist alles nur Abbildung von Sachen, die damals geschehen sind. Auseinandersetzung mit dem Römischen Reich, mit dem Kaiser Nero, mit der Verfolgung und so weiter. Und das hat man ein bisschen hochgespielt. Es gibt die zeitgeschichtliche Auslegung im weiteren Sinn, nämlich dass diese zeitgeschichtlichen Fakten, also das, was zur Zeit der Offenbarung geschehen ist, welche Gefahren da waren, dass die Grundlage bilden für das, was der Seher sieht. Ja, er greift es auf, aber es werden dann daraus über diese zeitgeschichtliche Bedeutung hinaus wiederum wesensgeschichtliche Aussagen. Wie steht das mit der Auseinandersetzung zwischen weltlicher Macht, die sich absolut setzt, und der Souveränität Gottes und Jesu Christi? Ich will euch jetzt mit den weiteren Auslegungsmethoden hier nicht weiter belästigen. Vielleicht nur eine, ganz am Schluss nenne ich die, weil die heute manchmal sehr populär ist und auch durchaus ein gewisses Interesse hat, nämlich die tiefenpsychologische Auslegung, dass man sagt, das sind Bilder für innere Auseinandersetzungen. Es geht gar nicht um die Geschichte, es geht auch nicht um die Endgeschichte, sondern es geht sozusagen um die Endgeschichte in uns. Da gibt es eine gewisse, das ist nicht völlig falsch, aber es ist sicher nicht die Hauptauslegung, die Offenbarung, der gerecht wird. Wir gehen wieder zurück zur Offenbarung und schauen uns jetzt mal Schritt für Schritt die verschiedenen Schritte an. Das Erste, was wir uns anschauen, sind natürlich die Sendschreiben. Ich habe diesen dritten Punkt überschrieben, eine kritische Evaluation. Die 7 Sendschreiben sind interessanterweise nach demselben Schema aufgebaut, das aber individuell variiert wird. Jetzt möchte ich Sie bitten, im zweiten Blatt die zweite Seite zunächst aufzuschlagen. Das ist auch wieder für die Weiterarbeit, ja, Stillarbeit zu Hause. Das können wir jetzt nicht alles besprechen, aber ich glaube, der erste Eindruck ist schon da. Sie haben hier also diese 7 Chen-Schreiben parallel nebeneinander und Sie sehen, im Grunde gehen alle nach dem gleichen Schema. Dies sagt der, und dann stellt sich der Christus vor. Und dann wird eine Situation geschildert. Ich kenne deine Werke, ich kenne deine Bedrängnis, ich weiß, wo du wohnst. Ich kenne. Also die Diagnose, die hier gestellt wird, die hat dann oft, aber nicht immer, die Folge, dass da ein Einwand erfolgt. Ich habe gegen dich, aber etwas habe ich gegen dich. Und weil du lau bist, halt der Beschluss, also hier wird eine Diagnose gestellt, die eben auch auf Schwierigkeiten hinweist. Dann folgt eine Mahnung, wir könnten das jetzt natürlich auch ein bisschen besser sagen, ein Therapievorschlag, das wäre vielleicht ein bisschen zu harmlos. Erinnere dich, kehre um. Freilich gibt es auch welche, wo es heißt, fürchte nichts, was du leiden musst. Aber meistens, in den meisten Schreiben heißt, kehre um, umkehren, kehre um. Also, das ist der Tenor, obwohl er nicht alle Gemeinden betrifft. Es gibt dann auch bei manchen eine Drohung, wenn aber nicht, werde ich kommen, wenn aber nicht. Aber es ist sehr differenziert, es gibt auch für viele Gemeinden eine Anerkennung. Aber das hast du, dass du die Werke der Nikoliten hassest, sei getreu bis zum Tod, euch übrigens sage, was ihr habt, haltet fest. Und dann 2 Schlussworte, wer Ohren hat zu hören, der höre, entweder gleich oder ganz am Schluss. Und am Schluss, wer siegt, Luther-Übersetzung, wer überwindet, dem will ich geben. Also die Verheißung steht dann am Ende einer jeden dieser Sendschreiben. Es ist also nicht, da wird nicht einfach nur niedergemacht, auch wenn sehr hart kritisiert wird, sondern es wird auch der Weg in die Zukunft gezeigt. Auffällig ist, dass Lob und Tadel sehr differenziert ist. Jetzt könnt ihr wieder umschlagen auf die erste Seite. Da habt ihr zuerst mal eine kleine Karte, die zeigt, diese 7 Gemeinden sind so richtig im Kreis um Ephesus. Ephesus ist wohl das Zentrum. Ich denke, der Johannes hat in Ephesus gewirkt. Und hier im Umkreis, diese Gemeinden werden angesprochen. Die 7 Zahl ist natürlich bis zu einem gewissen Grade eine symbolische Zahl. Und dann, ich habe das mal mit Emmaus skizziert, haben wir ganz unterschiedliche Wertungen. Ephesus, Lob und Tadel. Smyrna, alles Lob. Pergamon, Lob und Tadel. Thyatira, ein bisschen mehr Lob, aber auch Tadel. Sardes, Tadel, viel Tadel, aber auch ein bisschen Lob. Philadelphia, alles Lob. Laodicea, das ist die Gemeinde, die ganz schlecht wegkommt. In meiner Jugend, da hat jede dritte Evangelisation über die Sendschreiben gegangen. Und da war Laodicea natürlich immer gefürchtet. Ja. Also, interessant ist eben, die beiden Gemeinden, die klein sind und als arm und schwach gelten, erhalten das höchste Lob. Aha, Freiburg. Aber es ist natürlich nicht nur, weil sie klein sind, aber sie sind offensichtlich diejenigen, die am ehesten wirklich wissen, wovon sie leben und worauf sie ihr Vertrauen setzen. Während die anderen in Gefahr sind, ja, mit politischen Manövern oder eben Stolz auf das Erreichte, was sind wir für eine tolle Gemeinde, ja, am oberen Ranking der Gemeindewachstumsliste oder ähnlich, ja. Also, das ist natürlich etwas, was wir durch die ganze Bibel durchhaben, von Jesu Worte, dass die Kleinen und die Schwachen gestärkt werden. Dahinter, hinter dem, was wir da lesen, da stehen aber auch inhaltliche Kontroversen. Man kann es nicht ganz genau sagen, aber man kann doch gewisse Richtung finden. Es geht um die Frage, inwieweit man Kompromisse in der Teilnahme an städtischen und staatlichen Kulten schließen kann. Es scheint um diese Zeit noch keine zentral gelenkte staatliche Verfolgung gegeben zu haben, aber der Kult des Kaisers wurde gerade in diesen Städten Kleinasien sehr gefördert. Und zwar nicht vom Kaiser, sondern die Leute selber wollten das. Und dann gab es diese Priester des Kaiserkults, die das noch ganz stark gefördert haben. Und zugleich war es für Handwerker und Kaufleute sehr schwer möglich, ihr Geschäft zu betreiben, ohne in irgendeiner Form an einem lokalen Kult teilzunehmen. Das ist sehr interessant. Es gibt ganz viele Inschriften, wo die Zünfte der damaligen Zeit so ihre Statuten veröffentlicht haben, also da, wo die Handwerker zusammengeschlossen waren. Und das hat immer eben auch einen religiösen Aspekt. Da gab es immer eine besondere Gottheit, der man dann bei den Festen opferte und so weiter. Also es war ganz schwierig für Leute, sich da rauszuhalten, weil wie im Mittelalter, man musste ja da irgendwie dabei sein. Und nun gab es offensichtlich in den Gemeinden, mindestens eine Gemeinde, prophetische Stimmen, die Wege für gangbare Kompromisse aufzeigten. Also das kann man doch vielleicht so machen und das ist vielleicht nicht ganz so schlimm und wie immer. Ja? Und dagegen wenden sich nun die Sendschreiben mit aller Entschiedenheit. Das würde jetzt zu einer ersten inhaltlichen Rückfrage an die Offenbarung führen, die ich am Schluss nochmal aufnehmen werde. Ist diese Nulltoleranz sachgemäß? Umgekehrt könnten wir vermuten, dass eine Stimme wie die des Johannes gegenüber vielem, was heute so in unserem normalen Christsein vertreten wird, eine gefährliche Anbiederung an den Zeitgeist sehen. Also da könnte es auch rappeln. Was ist richtig? Wie gesagt, am Schluss werde ich diese Fragen aufnehmen, jetzt will ich sie nochmal stellen. Aber das ist die ernste Auseinandersetzung der damaligen Zeit gewesen. Wie viel Kompromiss mit diesen staatlichen Kulten ist vertretbar, vielleicht doch und so weiter. Und hier heißt es nein, aber eben wie gesagt unterstützt mit dem Hinweis, gerade im Lob der Gemeinden von Smyrna und Philadelphia, gerade die, die einfach sich auf Gottes Gnade verlassen und nicht viel Kraft haben, denen ist Jesus besonders nahe. Ich komme zum nächsten großen Abschnitt in Kapitel 4 und 5 und habe sie unterschrieben in meinem vierten Punkt, die Schuldfrage und die Machtfrage. Ich halte das für eine der ganz hochinteressanten Weichenstellungen der Offenbarung. Diese Kapitel 4 und 5 sind so etwas wie die Eingangspforte zu der weiteren Entfaltung der Endgeschichte. Da ist zunächst der Blick in den Himmel in Kapitel 4. Da sieht er, der auf dem Thron ist und die 24 Ältesten und die vier Tiere, oder das sind keine Tiere, das sind Gestalten. Und er soll zeigen, wo wirklich die Macht über das Geschehen auf dieser Welt ausgeübt wird. Das gehört eben zur Ermutigungsstrategie der Offenbarung. Nicht das, was wir hier alles feststellen, real durch Umfragen oder was weiß ich für Statistiken oder Besonderlebnisse. Das ist die einzige Realität, sondern es gibt eine Realität bei Gott. Und Kapitel 5 stellt dann die entscheidende Frage, wer ist würdig, das Buch mit den sieben Segeln zu öffnen? Und das heißt übersetzt, wer ist würdig und fähig, das Geheimnis der Weltgeschichte aufzudecken und sie an ihr gottgewolltes Ziel zu führen? Die Siegel öffnen das Geschehen, was zum Ziel führt. Und die Antwort kann zunächst nur sein, niemand. Das ist die Antwort. Aber, und das ist die Sorge des Sehers, der in Tränen ausbricht, bedeutet das, dass die Welt im Chaos versinken muss? Die Antwort darauf ist nein, denn das Lamm, das geschlachtet wurde, ist würdig, das Buch und seine Siegel zu öffnen. Das Lamm, und das ist ohne Zweifel Christus, hat durch seine Lebenshingabe, sein Blut, für Gott eine neue Menschheit geschaffen, die Gottes Auftrag, die Erde zu verwalten und zu beherrschen, in seinem Sinn erfüllt. Karl Heim, ein heute ziemlich vergessener Theologe, der aber doch manche präzise Beobachtung gemacht hat, hat diese Zusammenschau von stellvertretendem Sterben Jesu und seine Stellung als Schlüsselfigur für die Vollendung von Gottes Plan in die Worte gefasst: Die Schuldfrage ist gelöst am Kreuz. Nun muss die Machtfrage gelöst werden. Und sie kann nur einer lösen, der sein Leben für andere hingegeben hat. Denn fast alle, die sich aufgemacht haben, die Menschen mit militärischer und politischer Macht zu befreien, sind an der Machtfrage gescheitert. Wir könnten jetzt viele Beispiele anfügen, auch von Leuten, die wirklich mit gutem Willen angetreten sind und als sie die Macht erlangt haben, korrumpiert. Also bis in die Gegenwart kann man da Beispiele nennen. Die Botschaft der Offenbarung ist: Nur der, der ganz auf Macht verzichtet hat, ist fähig, Macht angemessen auszuüben. Ich finde das eine ganz tiefe Aussage. Aber meine Anfechtung, ob dies die Offenbarung konsequent zu Ende gedacht hat, etwa wie sie dann den Schlusssieg des Christus schildert, das ist dann noch eine offene Frage, auf die wir dann auch noch gleich kommen. Aber nun kommen wir zum Kern der Offenbarung, die auch am eindrucksvollsten ist, nämlich diese Plagenreihen. Ich habe diesen fünften Punkt überschrieben: Endzeitfahrplan oder Wesensbeschreibungen. Das führt Sie jetzt zum letzten Tabelle auf dem dritten Blatt. Gibt es nur eine Seite, die Vorderseite. Das ist eine Zusammenstellung dieser drei Siebener Visionen. Und hier stellt sich eben die Frage: Ist das diese Art Endzeitfahrplan, als den Sie manche lesen, der Ablauf endzeitlicher Katastrophen, der eben nach und nach kommt, oder ist das eine Art Wesensschau dessen, was der Menschheit droht, wenn sie sich nicht zu Gott bekehrt? Und wichtig ist eben die Beobachtung, und für mich war das ein gewisser Schlüssel zum Verständnis der Offenbarung, dass sich in der Darstellung der drei Zyklen bestimmte Dinge wiederholen und dabei sich immer mehr verstärken. Das ist nicht so stark bei der ersten Vision, der Sieben-Siegel-Vision. Wenn ihr die anschaut, dann haben wir die ersten vier Siegel, das sind die sogenannten vier apokalyptischen Reiter. Ganz bekannt durch eine berühmte Darstellung von Dürer. Dann im fünften Siegel: Die Seelen unter dem Altar rufen um Rache, wobei das nicht meint, dass sie sich selber rächen wollen, sondern dass sie wollen, dass Gerechtigkeit herrscht und dass denen, die Unrecht gelitten hat, Gerechtigkeit erteilt wird. Aber dann kommt im sechsten Siegel: Erdbeben, Sonnenfinsternis, Sterne fallen auf der Erde, Menschen verbergen sich. Das werden wir auch in den nächsten Visionen finden. Und am letzten Siegel haben wir dann Donner, Stimmen, Blitze, Erdbeben, die da sein werden. Sehr viel stärker ist die Parallelität zwischen der sieben Posaunen-Visionsreihe und der sieben Schalen-Visionsreihe. Da können Sie sehen, es werden immer Dinge bei der ersten Vision auf die Erde geworfen. Hagel und Feuer, da heißt es Geschwüre, dann das Meer wird zur Blut, das Meer wird zur Blut, alle seine Geschöpfe sterben, ursprünglich heißt es, ein Drittel der Geschöpfe sterben, dann haben wir bei der dritten: Flüsse und Quellen werden zu Wermut, hier in der dritten Schale heißt es dann zu Blut, die Sonne verfinstert sich bei der vierten Posaune, der vierten Schale und so weiter. Wir haben also starke Parallelität, wobei die sieben Schalenvision immer sehr viel verstärkt. Und dann was eben, es betrifft nicht nur diese Plagen, sondern wenn Sie schauen, etwa in der ersten Reihe bei der siebten Siegelvision ganz unten, vor dem siebten Siegel, da kommt die Verheißung, das Lamm wird sie weiden und Gott wird ihre Tränen abwischen. Das Gleiche ist dann am Schluss, Kapitel 21. Oder schon im sechsten Siegel heißt es, der große Tag des Zorns ist da. Oder schon in Kapitel 14, das ist in der zweiten Reihe, Kapitel 14 heißt es, gefallen ist Babylon. Der Untergang Babylons wird aber erst in Kapitel 18 geschildert. Also offensichtlich handelt es sich bei diesen siebener Visionen nicht einfach um den Ablauf derselben von Geschehnissen, die eins nach dem anderen kommen, sondern ein Blick aus unterschiedlicher Perspektive. Es ist auch nicht so, wie manche Ausleger meinen, dass es genau dieselben Ereignisse sind. Ich habe mir es in einem anderen Bild verglichen, wenn ich denke bei einer Bergbesteigung. Da gehe ich so Serpentinen hoch und ich komme dann immer wieder an eine Stelle, wo ich den Gipfel sehe. Oder ich komme dann auch wieder an eine Stelle, wo ich ganz bestimmte Gefahren sehe. Und dann komme ich wieder weiter. Und insofern wird hier in einem Schau dessen, was die Auseinandersetzung Gottes mit der Erde bedeutet, was sich immer mehr verdichtet. Wenn man das ein bisschen flapsig sagen würde, es herrscht ja hier ein gewisser Overkill. Wenn man alles zusammenzählen würde, würde am Schluss sicher niemand mehr leben. Das zeigt, es geht also nicht einfach um eine historische Abbildung dessen, was in der Zukunft geschieht, sondern eben um eine Wesensbeschreibung. Wobei die Bedrohungen, die geschildert werden, ja unterschiedlichen Charakter haben. Da gibt es menschengemachtes Unheil, Kriege. Da gibt es Naturkatastrophen. Da gibt es aber auch Plagen, die dem Muster der ägyptischen Plagen entsprechen. Und für mich ist auch wichtig eine Beobachtung. Keine dieser Plagen wird unmittelbar von Gott veranlasst. Aber von seinem Thron ergeht die Erlaubnis, die zerstörerischen Kräfte im Menschen und in der Natur zu entfesseln. Wenn wir das jetzt lesen würden, würden wir immer wieder feststellen, da heißt es, lass los, lass los, lass los. Also, die zerstörerischen Kräfte im Menschen und in der Natur werden entfesselt. Dabei entsteht einerseits die Erwartung, dass sich die Menschen angesichts der Unsicherheit des Weltgebäudes Gott zuwenden. Also wenn sie merken, die Felsen sind nicht mehr sicher und so weiter, dann wenden sie sich Gott zu und sagen, du bist eigentlich unser Grund, auf den wir bauen können. Aber das geschieht nicht. Sie weigern sich, sondern lästern Gott. Und so wird das, was hier geschieht, zum Gericht über die Menschen. Dass immer wieder eben davon gesprochen wird, dass so viele getötet werden, das ist das Bild dafür, dass eine Menschheit, die nicht bereit ist, umzukehren, dem Tod verfallen ist. Ich denke manchmal, wir haben ja solche Erfahrungen bis heute. Es wird nicht mehr viel von Gott geredet. Aber wenn dann eine Naturkatastrophe eintritt, dann heißt es, ja, wie kann Gott das zulassen? Selbst Menschen, die eigentlich nicht an Gott glauben, meinen, jetzt dürfen sie Gott anklagen. Das ist genau diese Perversion, die die Offenbarung schildert. Aber die Adressaten der Offenbarung soll diese Schilderung gewiss machen, auch wenn die Mächte des Todes die Oberhand zu behalten scheinen, dass wir in Katastrophen hineingeraten. Hinter allem steht Gott und alles gehört zu seinem Weg zur Überwindung des Bösen und all dessen, was Gott und lebensfeindlich ist. Auch das ist eine Frage, wo wir dann am Schluss fragen müssen, was könnte das für uns heute bedeuten? Mein sechster Punkt, wir kommen dann schon in die zweite Hälfte. Ein totalitäres System. Wahrscheinlich ist die Schilderung der Bedrohung der Christen in Kapitel 13 sind die beiden Tiere aus dem Abgrund und der Bericht über ihre Überwindung in Kapitel 17 und 18 mit das aufregendste und aktuellste, was wir in der Offenbarung lesen. Und im Grunde kann man hier sehr schön das Ineinander der zeitgeschichtlichen und der endgeschichtlichen Deutung im weiteren Sinne sehen. Zeitgeschichtlich steht hinter dem Bild von den beiden Tieren das römische Imperium, deren Kaiser ihre Macht immer mehr durch die Forderung nach göttlicher Verehrung festigen wollen. In die Zeit der Offenbarung kommt die Herrschaft des Kaisers Domitian, der als erster auf seine Münzen schrieb, Dominus et Deus, unser Herr und Gott. Und wo eben die Forderung nach der Verehrung des Kaisers sich verstärkt hatte. Man kann davon ausgehen, dass viele in der damaligen Zeit das gar nicht so sehr als eine religiöse Frage, sondern eine politische Angelegenheit gesehen haben. Aber die Christen sahen das anders. Hier ging es um die Frage, wer bestimmt wirklich über die Gewissen, über die Herzen? Und damit kamen sie in Konflikt mit der Priesterschaft, der immer wichtiger werdenden Kaisertempel, die mit Zuckerbrot und Peitsche die Geltung dieses Kultes durchsetzen wollen, und die im zweiten Tier, das ist so eine Art Propagandaminister des ersten Tiers, abgebildet sind. Also das ist der zeitgeschichtliche Hintergrund, diese auf der einen Seite römische Kaiser, das Imperium und dann diese Propaganda. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, über diese zeitgeschichtliche Bedeutung hinaus entwickeln diese Visionen eine geradezu gespenstisch klare Sicht vom Wesen totalitärer Herrschaft. Es lässt sich immer wieder beobachten, wie Bewegungen, die unter Umständen durchaus mit einem humanitären Ansatz begonnen haben, das ist ja auch die Werbung dieses Systems in der Offenbarung, dann, wenn sie an der Macht sind und diese Macht verteidigen wollen, immer stärker das Leben und wenn möglich auch die Seele der Menschen zu beherrschen suchen und dass das oft in einen Personenkult mündet, der antichristliche Züge annimmt. Und jetzt könnten wir aus der neueren Geschichte der letzten 100 Jahre eine Vielfalt von Beispielen nennen, wo, wie gesagt, teilweise sogar wirklich mit einem humanistischen Ansatz das eskalierte und am Schluss wirklich in Personenkult und in eine totale, der Versuch der totalen Überwachung endete. Und das schildert das die Offenbarung. Und die Vision, dass nur noch die Loyalitätszeichen der Macht auf Stirn und Hand tragen, Nahrung kaufen können, ist ja umso erschreckender, als sie eigentlich erst in einer Zeit der Strichcodes so richtig zu verwirklichen ist. Ja, da wäre es durchaus möglich, so die totale Überwachung einzuführen. Und es gibt, ich habe heute Morgen erst von einem Buch gelesen, dass das jetzt in einer Science-Fiction, aber schon sehr realitätsnah zeigt, wie das möglich wäre, wie man alle erfasst. Und so wenig nun Christen vor allen Neuerungen, die einer besseren Erfassung von Daten durch den Staat dienen, Angst haben müssen. Es gibt ja da auch eine gewisse Phobie unter Christen, dass alle, wenn da kommt eine Identitätsnummer, das können wir uns keinen Fall annehmen, damit kann es der Staat ja erfassen. Aber es hilft natürlich auch manchmal, wenn man klar identifizierbar ist für das System. Also, wir müssen nicht vor allem Angst haben, aber die grundsätzliche Gefahr, dass eben Ideologien, selbst wenn sie eine humanitäre Wurzel zu haben scheinen, absolut gesetzt werden, die ist einfach ganz brisant. Und es ist auch von makabrer Aktualität zu lesen, wie in Kapitel 18, und das müssen Sie mal lesen, Kaufleute, Transportunternehmer und andere Nutzer des globalen Marktes des Imperiums unter dessen Sturz trauern. Ja, die sind alle traurig, dass dieses System, weil sie haben alle davon Nutzen getragen, sie waren Nutznießer des Systems, ohne zu realisieren, wie zugleich viele Sklaven einer inhumanen Macht geworden sind, deren Opfer nicht in den Bilanzen stehen. Also das ist schon sehr dramatisch.
Kommen wir zu meinem siebten Punkt. Ich habe ihn überschrieben, Endsieg mit bitterem Beigeschmack. Jetzt können Sie vielleicht nochmal die erste Seite aufschlagen, weil da können Sie ein bisschen verfolgen, diese letzten Kapitel, Kapitel 19 bis 22. Das führt dann zu der Schilderung des Endsiegs des Christus. Und das ist für mich jetzt vielleicht die zwiespältigste Begegnung mit den Bildern der Offenbarung. Denn ausgehend von Kapitel 5 und 14 kann der Sieger ja niemand anders sein als das Lamm, das geschlachtet ist. Das ist ja eigentlich die Voraussetzung. Aber dann erscheint dieser Sieger in ganz neuem Gewand. Kapitel 19. Es erscheint ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Soweit so gut. Aber er war angetan mit einem Gewand, das in Blut getaucht war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage, und er wird sie regieren mit eisernem Stabe, und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen. Damit wird auf ein Bild angespielt, das in Jesaja 63 vorkommt, bei dem Gott als Keltertreter erscheint, als Bild des Gerichtes. Und das ist jetzt für mich eine gewisse Anfechtung. Derjenige, der würdig ist, das Buch der Geschichte Gottes zu öffnen, weil er sein Blut für andere gegeben hat, wartet der nun im Blut der erschlagenen Feinde? Und dieser totale Sieg wird dann im Folgenden durch entsprechend brutale Bilder von den Erschlagenen auf dem Schlachtfeld illustriert. Eine Realität bis heute. So sehen Sieger aus. Ist das die Botschaft? In konventionellen Bildern, aber totale Vernichtung der Feinde statt Versöhnung. Es gibt einen sehr eindrucksvollen Versuch, dieses Dilemma zu lösen. Im Gebiet Mittlerer Rhein und Mosel findet sich in mehreren Kirchen ein Bild von Christus und eigentlich hätte ich dieses Bild mitbringen sollen, aber das war mir jetzt technisch zu aufwendig. Das Bild heißt Christus in der Kelter. Und es zeigt den Christus, wie er in einem Bottich steht, mit Trauben gefüllt und den trägt. Und auf seinem Rücken ist wie diese Presse, mit der man Trauben presst, das Kreuz. Und aus seinen Wunden strömt das Blut. Das ist der Versuch, das so zu deuten, dass das Lamm, das geschlachtet ist, gesiegt hat und nicht ein Sieger, wie sie viele gab. Ob die Offenbarung direkt das so sagt, bin ich nicht ganz sicher, aber ich finde es eine vom gesamten neutestamentlichen Aussage her sehr eindrückliche Auslegung. Mein achter Punkt: Gericht und Entscheidung. In Kapitel 20 begegnen wir zwei unterschiedlichen Szenen, die auch zwei offene Fragen beinhalten. Das erste ist eine Frage, auf die ich keine Antwort weiß. Was bedeutet das tausendjährige Reich wirklich? Das ist so ein besonderer Fall, wenn hier geschildert wird, dass in einer Zwischenzeit Christus und die Christen die Welt regieren werden, für tausend Jahre. Religionsgeschichtlich ist es relativ einfach zu erklären. Es gibt im Alten Testament zwei Zukunftsvisionen. Die eine Vision heißt, der Messias wird hier auf Erden ein Friedensreich errichten. Die andere Vision heißt, Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und da wird alles anders sein, aber er wird bei den Nacht sein. Wie gehören diese beiden Verheißungen zusammen? Und hier ist der Versuch zu sagen, das wollen wir einmal zeitlich hintereinander uns vorstellen. Ein tausendjähriges Reich mit Christus aber zeitlich begrenzt, friedensreich auf Erden und dann der neue Himmel und neue Erde. Und das Überzeugende an dieser rein religionsgeschichtlichen Auskunft ist das, dass es in einer jüdischen Apokalypse, dem vierten Isra-Buch, praktisch das Gleiche gibt. Nur da, dass die Herrschaft des Messias 400 Jahre dauert. Ist auch eine schöne symbolische Zahl. Aber damit ist ja noch nicht beantwortet, was könnte jetzt das tausendjährige Reich, diese Verheißung für uns bedeuten? Es war immer eine gewisse Gefahr in der Christenheit, zu meinen, wir machen das jetzt. Ja? Christus ist ja unter uns und jetzt machen wir das. Und das ist oft schiefgegangen, am schiefsten in der kurzen Regiment der Täufer in Münster. Und das Merkwürdige ist, dass es eine lutherische Bekenntnisschrift gibt, die grundlegende lutherische Bekenntnisschrift, nämlich das Augsburger Bekenntnis, in dem abgelehnt wird, dass es ein tausendjähriges Reich geben wird. Mindestens nicht wörtlich genommen. Das wäre hochinteressant. Aber einfach, die lutherische Reformation hat die Gefahr gespürt, dass die Menschen eben nicht warten, bis der Messias kommt, sondern dass sie in die eigene Hand nehmen. Von der Grundaussage her scheint mir wichtig zu sein, dass hier deutlich gemacht wird, Christus und die Christen haben noch eine Aufgabe hier auf der Erde. Also es ist nicht einfach alles Jammertal und möglichst bald kommt der Herr und dann wird alles ganz anders werden, sondern es gibt die Vision eines Friedensreiches auf Erden, das wir aber nicht selber vollenden können, aber für das wir arbeiten. Man nennt diese Glauben oder an ein richtig tausendjähriges Reich, Chiliasmus, und der große Theologe Karl Barth hat mal gesagt, es gibt keine christliche Ethik ohne eine kleine Portion, ein Quäntchen Chiliasmus. Also ohne den Glauben, dass wir etwas verändern können hier auf der Erde und dass wir dazu berufen sind, auch etwas zu verändern. Und das würde für mich jetzt zunächst einmal einfach der Antwort auf diese Botschaft sein, ohne dass ich mir versuche vorzustellen, dass irgendwann mal in unserem Kalender dieses Reich im Jahre sowieso anbricht und tausend Jahre später dann wieder Schluss ist, sondern ich würde es eher als ein Bild sehen, dafür, dass die Herrschaft Christi und auch das, was wir bewirken können in seinem Namen, auf dieser Erde nicht umsonst ist. Aber die eigentliche Aussage ist dann auch, Gott wird alles in allem sein. Das ist dann mein nächster Punkt, aber zunächst noch die zweite Schilderung im Kapitel 20, nämlich das Weltgericht. Die grundsätzliche Entscheidung fällt in diesem Gericht, ob jemandes Name im Buch des Lebens geschrieben ist. Aber interessanterweise werden nicht nur dieses Buch aufgetan, sondern auch andere Bücher, in denen geschrieben ist, was Menschen getan haben. Und die Frage ist natürlich, wie kommt das jetzt zusammen? Und das ist eine Frage, die eigentlich im ganzen Neuen Testament immer wieder auftaucht. Es ist klar von Paulus her, wenn du glaubst, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat und ihn als den Herrn bekennst, dann wirst du gerettet. Und dann das Gleichnis Jesu, was ihr getan habt unter meinen Geschwistern, habt ihr mir getan. Bekenntnis zu Jesus, Vertrauen auf Gott oder die Taten. Und ich denke, grundlegend bleibt die Offenheit für das, was Gott in Christus getan hat. Aber das, was in unserem Leben geschehen ist, ist Gott nicht einfach gleichgültig. Es wird gesehen werden, bewertet werden, evaluiert werden. Dass freilich dieses Nein der Menschen so ernst genommen wird, das sie sprechen zu Gott, dass es in die ewige Pein führt, und die wird auch nochmal richtig geschildert, das ist für mich, vielleicht für andere von uns auch, beschwerlich. Und darüber will ich auch in meinem letzten Punkt noch einmal kurz reflektieren. Aber jetzt kommt zuerst der vorletzte. Neuntens, eine Vision von der Erfüllung. Das sind die Kapitel 21 und 22, dieses große Ende. Im Grunde begegnen uns hier drei verschiedene Bildwelten in diesen zwei Kapiteln, die das Ende kennzeichnen. Da ist auf der einen Seite die ganz persönliche, fast intime Gemeinschaft mit Gott in Kapitel 21, 1 bis 7. Einer der schönsten Texte der Bibel überhaupt. Gott wird bei ihnen sein, wird unter ihnen sein. Er wird kein Leid mehr sein, kein Geschrei mehr sein. Sie werden bei Gott sein. Er wird ihr Vater sein. Wobei der letzte Vers dann auch wieder den dunklen Rahmen, es gibt welche, die davon ausgeschlossen sein könnten. Das ist das erste Bild, diese ganz persönliche Gemeinschaft mit Gott. Das zweite Bild, das goldene Jerusalem, eine Stadt, deren Bild architektonisch sehr merkwürdig ist. Wenn wir es ausrechnen, 2 Kilometer hoch, 2 Kilometer breit, 2 Kilometer weit, bisschen merkwürdig. Aber das ist natürlich bildlich gemeint, ja, dass das wirklich alles umfasst. Und uns scheint sie vielleicht eher lebensfeindlich zu sein. Da ist immer Licht, ja, und alles aus Gold. Ist das bewohnbar? Aber diese Bilder sollen natürlich dazu dienen, die Herrlichkeit der unmittelbaren Gegenwart Gottes zu schildern. Früher haben die Leute auch gerne gesungen, in die Stadt der goldenen Gassen, oh mein Gott, ich kann es nicht fassen. Für uns ist das heute vielleicht nicht mehr so zugänglich, diese Bilder, aber von der damaligen Zeit her sollen sie einfach diese Herrlichkeit schildern, wenn Gott alles in allem sein, dann wird das alles durchstrahlen. Und dann das dritte Bild, der lebenspendende Strom, der von Gottes Thron und dem Land ausgeht und selbst unfruchtbare Gegenden in fruchtbares Land verwandelt und Früchte und Blätter bietet zur Heilung der Völker. Das ist natürlich schon ein Bild, das schon wieder zurückreicht aufs Paradies, ja, wo der Strom aus dem Paradies fließt, der sich dann verteilt. Und wir haben das bei den Propheten, bei Zacharia, bei Ezechiel, diese Hoffnung, dass von dort, wo Gott wohnt, Leben ausgeht, Quell des Lebens. Das ist die Botschaft. Diese Bilder sind auf der reinen Bildebene schwer kompatibel. Die goldene Stadt und die Quelle, wo alles fruchtbar wird, das passt eigentlich nicht so richtig zusammen, wenn man das meint, das wäre jetzt ein Konstruktionsplan. Aber es ist ja klar, da werden die unterschiedlichen Perspektiven darauf geschildert, wie es sein wird, wenn Gott alles allem wird. Da wird alles wirklich Licht und hell sein, aber da wird auch alles Leben sein. Und jetzt mein letzter Punkt. 10. Die Botschaft der Offenbarung für uns heute. Das wäre natürlich eine ganze Bibelwochenreihe vielleicht, aber ich will versuchen deutlich machen, wie die grundsätzlichen Aussagen der Offenbarung durchaus mit anderen Impulsen des Neuen Testaments übereinstimmen und zusammen mit ihnen eine Botschaft für uns haben. Der erste Unterpunkt, und ich will immer einen Vers aus einer anderen biblischen Schrift hier als Motto nehmen. Den ersten Unterpunkt A überschreibe ich, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das sagt Paulus in Römer 12, 1. Nach der Luther-Übersetzung. Man kann das auch ein bisschen anders übersetzen, aber der Grundsatz ist klar, da muss es eine Differenz geben. Die Christen müssen anders sein und sie müssen auch an bestimmten Stellen Grenzen erkennen. Diese Maxime wird nun in der Offenbarung mit einem Rigorismus vertreten, der uns an mancher Stelle Mühe macht. Wenn wir die Sendschreiben ein bisschen kritisch lesen, dann denkt man natürlich manchmal, ja, hat die Frau Isebel, wer immer das gewesen ist, vielleicht nicht doch auch irgendwas zu ihren Gunsten zu sagen gehabt, ja, die waren ja auch nicht jetzt einfach nur böse. Also, kann man so rigoros sein? Braucht man es nicht manchmal auch Kompromisse? Bei meinem ersten Besuch in der DDR, das war im Jahr 57, da sagten mir, unsere Maxime ist, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Also, an manchen Stellen müssen wir auch klug sein, ja, und nicht provozieren und so weiter, aber wir müssen ohne falsch, also keine kompromittierenden Kompromisse machen. Aber wo ist die Grenze? Und das ist eben das Interessante. Wo die Grenze ist, das wird nicht immer nur von uns bestimmt. Manchmal wird auch der Gegner diktieren, was die Bedingungen sind. Ein kleines Beispiel. Karl Barth, der berühmte Theologe, der auch sehr kritisch gegenüber dem Nationalsozialismus war, war im Jahre 1933 Professor in Bonn, also in Deutschland, als Schweizer. Aber er war deutscher Beamter, ja. Und er sollte den Treueid auf den Führer ablegen, um Professor bleiben zu können. Und nach etlichen Hin und Her, viele Beratungen, war er bereit, den zu schwören mit einem kleinen Zusatz. Soweit es mein Gewissen erlaubt oder so ähnlich, ja. Natürlich ist das Regime nicht darauf eingegangen. Was dein Gewissen erlaubt, bestimmt der Führer und nicht du. Und er hat den Treueid nicht geleistet. Also nur ein Beispiel, er wäre bereit gewesen, einen gewissen Kompromiss einzugehen. Aber hier hat der Gegner gesagt, nein, ich will ganzes Vertrauen, ganzes Gehorsam. Und den konnte er nicht geben. Ich bleibe mal in etwa der gleichen Zeit hat Dietrich Bonhoeffer zum Entsetzen mancher seiner Mitstreiter die steile These aufgestellt, wer sich wissentlich von der bekennenden Kirche trennt, trennt sich von der Kirche Jesu Christi. Oh, das war schon steil. Und viele sagten, also Bonhoeffer, der ist viel zu radikal und wir müssen doch nicht alles in der bekennenden Kirche und wir müssen doch auch mit dem Staat verhandeln und so weiter. Aber heute wissen wir, dass sich manche der Bischöfe, die meinten, Kompromisse schließen zu müssen, sind ganz bekannte und eigentlich wirklich ehrenwerte Leute, die es gut meinten. Aber wir wissen heute, dass sie sich dadurch zum Komplizen des Staates machten. Unwillentlich. Sie hätten hier an bestimmten Stellen Nulltoleranz zeigen müssen. Das ist natürlich heute einfach zu sagen. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte. Ich bin auch sehr kompromissfähig. Ja? Aber im Grunde wäre der Status Confessionis schon gewesen, als der deutsche Gruß Heil Hitler gefordert wurde. Da hätten eigentlich, sage ich jetzt heute von heute, alle Christen sagen müssen, nee, geht nicht. Heil Hitler geht nicht. Das Heil kommt von Christus. Oder das Heil kommt von den Juden. Das wäre noch sehr aggressiver gewesen. Aber steht in der Bibel. Also, aber jetzt habe ich aus der Geschichte zitiert, wo man leicht urteilen kann, was ist heute die Grenze? Wo sind wir in Gefahr, falsche Kompromisse zu schließen? Und von daher, ich denke nicht, dass überall Nulltoleranzpolitik, ich denke, dass es an bestimmten Stellen wirklich auch wichtig ist, auf bestimmte Dinge einzugehen, aber ein Gespür dafür, wo geht's ans Ganze, auch wenn es zunächst vielleicht harmlos aussehen mag, das ist wichtig. Zweites Stichwort, das ich aus der Apostelgeschichte, einer Rede des Paulus, raushole. Wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen, sagt Paulus in Apostelgeschichte 14. Und das ist die grundsätzliche Überzeugung so gut wie aller neutestamentlichen Schriften. Vielleicht ist es manchmal gut, sich zu erinnern, gerade wenn wir in einer Zeit sind, wo wir aus einem gewissen Optimismus, es wird immer alles besser und so weiter, auf einmal sehr viel Ernüchterung erleben. Das Neue Testament ist nicht optimistisch, dass es der Welt oder den Christen immer besser gehen wird. Schon die Offenbarungsreden Jesu sprechen von diesen Schwierigkeiten. Im Blick auf die Christen ist dort meist von Verfolgung die Rede. In der Offenbarung und eben auch in den apokalyptischen Passagen der Evangelien geht es aber auch um die Frage, was größere Erschütterungen des Zusammenlebens und des Weltgebäudes bedeuten werden, mit denen die Menschen konfrontiert werden. führen sie zur Anklage gegen Gott, der doch das alles viel besser machen sollte und uns bewahren sollte, oder zur Hinwendung zu ihm, der Halt bietet. Und ich denke, die Herausforderung für uns ist dabei, einerseits nicht in den Fatalismus zu fallen. Ich zitiere gerne einen frommen Buchhändler in Reutlingen vor vielen, vielen Jahren, als wir zuerst mal ein bisschen feinfühlig wurden für die Probleme und ich statt einer Plastiktasche eine Papiertasche wollte. Und der sagte dann auf gut Schwäbisch: Wir verheben's nicht, Herr Kleimer. Das mag sein, aber wir haben Verantwortung, das zu tun, dass wir nicht mitschuld werden an dem, was sich an Lebensfeindlichem entwickelt. Und ich denke, ähnlich wäre es, wenn wir sagen würden, ja, Klimakrise, das kommt eben jetzt von Gott. Gut, er hat es losgelassen, aber wir haben weiterhin die Verantwortung vor Gott für unsere Schöpfung. Und bei Kriegen und Hungersnöten ist es ja evident, dass wir hier wirklich Verantwortung haben, wobei eben wir nicht an den Schalthebeln sitzen. Aber die andere Seite, und da ist eben die Offenbarung vielleicht ein gutes Korrektiv gegen manches andere, ist eben, dass wir nicht meinen, wenn wir nur wollten, könnten wir das Paradies auf Erden schaffen. Das wird wohl nicht so sein. Und es ist auch wichtig, vor diesem Hybris, vor diesem Hochmut sich zu bewahren, weil das fast immer zur Hölle geführt hat, wenn man gemeint hat, wir könnten den Himmel auf Erden schaffen. Paradies der Arbeiterklasse sollte geschaffen werden, zum Beispiel. Und ein letztes: Damit Gott sei alles in allem. So beschreibt Paulus in 1. Korinther 15 das Ziel, das Gott mit dieser Welt hat. Dass es um Gott geht und um seine Sache, drückt die Offenbarung in zwei fast widersprüchlichen Aussagen aus. Einerseits scheinen es nur ganz wenige zu sein, die Gott die Treue halten. Wer überwindet, das sind vielleicht nicht viele. Aber andererseits sieht der Seher eine unzählbare Schar derer, die zu ihm gehören, aus allen Nationen. Und die 144.000 sind meiner Ansicht nach auch nicht eine abgezählte Zahl, sondern eine symbolische Zahl, die Fülle des Volkes Gottes. Noch einmal solch eine doppelte Sicht. Einerseits scheint es im Gericht eine klare Entscheidung zu geben. Und spätestens nach dem Gericht scheinen alle, die nicht zu Gott gehören, tot oder, um es einfach zu sagen, in der Hölle zu sein. Nur die, die im Lebensbuch des Lammes geschrieben sind, werden in die Gottesstadt kommen. Das ist die eine Sicht. Aber auf der anderen Seite werden die Tore der Stadt nicht geschlossen sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Und die Blätter der Lebensbäume werden die zur Heilung der Völker dienen. Gott wird bei den Menschen wohnen und sie werden seine Völker sein. Erst in der neuesten Übersetzung ist dieser Plural in der Luther-Übersetzung da, der ein bisschen merkwürdig ist. Wir würden denken, sein Volk, seine Völker, also viele, viele. Also vielleicht doch Hoffnung für alle. So würde ich auch alle Stellen, die eindringlich vom Gericht und vom Ausschluss derer sprechen, die sich Gottes Stimme verschließen und ihre Mitmenschen missbrauchen und manipulieren, gewissermaßen als Warntafeln sehen, die sagen: Vorsicht, Lebensgefahr, man kann sein Leben verspielen oder verfehlen. Aber wie ist das mit Warntafeln im täglichen Leben? Diese Warntafeln zeigen nur die tödliche Gefahr auf. Vorsicht, Lebensgefahr, kann man ertrinken und so weiter. Aber sie sagen nicht, dass es natürlich auch den Rettungsdienst gibt, der eingreift und zu helfen versucht, wenn Leute sich in Gefahr begehen, obwohl das dann in vielen Fällen doch geschieht, auch wenn Leute Warnungen übersehen. Und so sehe ich auch die Warnungen des Neuen Testaments der Offenbarung als ganz klare, strikte Warnungen an, Man kann das Leben verfehlen, ohne völlig auszuschließen, dass Gottes Gnade vielleicht doch weiter reicht. Das müssen wir offen lassen. Es bewegt mich sehr, dass gerade in dem Sendschreiben, in dem eine Gemeinde am schärfsten verwarnt wird, Laodicea, am Ende die intensivste Einladung steht. Da heißt es, in dem Sendschreiben nach Laodicea, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören würde und die Türe auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Die Warnung ist verbunden mit der Einladung. Nicht, es heißt auch, kehre um. Aber es heißt nicht, ich warte, bis du dann bei mir mal ankommst, sondern ich stehe vor der Tür. Und kurz vor der Warnung in Kapitel 21, wer alles von der Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen sein wird oder sein könnte, heißt es, zwei Verse vorher, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und in gleicher Weise, er geht ganz am Schluss, nachdem auch dort noch einmal gesagt wird, wer ausgeschlossen ist, dennoch die Einladung. Wen dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Manchmal frage ich mich, aber es ist für mich eine ganz offene Frage, ob unsere Einladung zu Gott glaubwürdiger würde, wenn wir auch klarer vor den Gefahren warnen würden, Gott und unser eigenes Leben zu verfehlen. Bonhoeffer hat von der billigen Gnade geredet. Das ist nicht die Gefahr der Offenbarung, billige Gnade zu verkündigen. Und vielleicht ist manches wirklich ein bisschen zu steil geraten. Aber vielleicht wird die Gnade dadurch auch kostbar. Einfache Lösungen bietet die Offenbarung nicht, wohl aber Impulse zum Nachdenken und vielleicht auch darüber miteinander zu sprechen. Ich danke euch für eure Geduld.